Thomas Kersting ist Vertriebsleiter E-Commerce bei der Portica GmbH. Heute sprechen wir mit ihm über das Thema E-Commerce Fulfillment. Herr Kersting, herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Schön, dass Sie heute da sind. Und ich starte auch gleich mit meiner ersten Frage. Sie unterstützen Unternehmen im Bereich E-Commerce Fulfillment. Was genau bedeutet das?
Ja, Fulfillment im Kern bedeutet, dass Waren eingelagert werden in einem Lager, die Aufträge übernommen werden, meistens per Schnittstelle, dann die Aufträge, die Waren für die Aufträge gepickt und gepackt werden und am Ende werden die Dinge dann an die Besteller gesendet. Und je nachdem, in welchem Fulfillment-Bereich man sich befindet, gibt es natürlich noch viele andere Prozesse, die drumherum sind. Es geht über Retourenmanagement, Mandantenbetreuung, Betrieb von Webshops und so weiter. Da gibt es vieles, aber ein Dienstleister sollte immer das entsprechende Know-how dann haben für das, was gerade gefragt ist.
Ich kann mir vorstellen, dass es dafür ganz besondere Anforderungen gibt. Können Sie uns da mal so ein bisschen abholen und ein bisschen mehr drüber erzählen?
Ja, gerne. Es gibt in jedem Bereich besondere Anforderungen. Im E-Commerce ist das, wenn man es erstmal in einem Satz zusammenfassen möchte, so, dass es alles noch schneller gehen muss und noch akkurater passieren muss, wie es natürlich sowieso schon sein sollte im Fulfillment. Weil wir kennen das, wenn wir selber im Online-Shop etwas bestellen, haben wir die Erwartung, dass die Sachen schnell bei uns ankommen. Wenn nicht, ist man vielleicht schon etwas enttäuscht. Und wenn dann noch was Falsches ankommt oder ein Teil fehlt von vielen, dann kann es sein, dass der eine oder andere Kunde auch schon eine schlechte Bewertung abgibt und das dann immer das Worst-Case-Szenario für einen Online-Betrieb, das wieder irgendwie revidieren zu können oder gut zu machen. Ein wichtiger Punkt ist Same-Day-Fulfillment, dass alle Aufträge, die am Tag einlaufen, auch am gleichen Tag verschickt werden. Es geht viel um Packaging, besondere Kartonagen, besonders im Luxury-Fashion-Bereich haben wir besondere Kartonagen. Die Sachen müssen vielleicht in Seidenpapier eingepackt werden, mit Parfum eingesprüht. Da muss ein Dienstleister schon sehr, sehr flexibel sein und so weiter. Das sind so einige wichtige Anforderungen im E-Commerce.
Herr Kersting, nun kann ich ja als Online-Shop-Betreiber eigentlich die Logistik auch selber übernehmen, ja? Also wenn ich da so die Kapazitäten habe. Aber was sind denn die Vorteile von einem Dienstleister, der sich exakt darauf spezialisiert hat?
Ja, da möchte ich erstmal vorab schicken, dass das eine sehr wichtige strategische Entscheidung ist für ein Online-Händler-Unternehmen, wie er sich logistisch aufstellt. Also ob er sein Fulfillment selber weiter betreibt oder von Anfang an selber betreibt, vielleicht bei einem Start-up oder diesen Bereich komplett abgibt. Ein grundsätzlicher Vorteil natürlich, Geschäftsbereiche auszulagern, ist, dass man mehr Zeit hat, sich um seine Kernprozesse selber zu kümmern, ja. Wenn ein Online-Händler die Logistik abgibt, hat er mehr Zeit, sich vielleicht um sein Online-Marketing zu kümmern, neue Geschäftsbeziehungen aufzubauen mit Lieferanten, auszurollen auf andere Marktplätze und so weiter. Diese anderen Sachen, die noch viel wichtiger sind vielleicht als die Logistik, obwohl die Logistik manchmal als Schlüssel zum Erfolg auch gesehen wird. Ja. Ein anderer ganz wichtiger Punkt ist die Skalierfähigkeit, die man hat, wenn man einmal sein Fulfillment ausgelagert hat an einen Dienstleister. Und alle Prozesse stehen, die Schnittstellen laufen, die Sachen sind eingelagert, dann ist das auch egal, ob der jetzt 10 oder 100 oder 300 am Tag verschickt, weil das ist dann sehr automatisiert und das läuft dann fast von selbst.
Ich kann mir vorstellen, am Anfang hört sich das vielleicht verlockend an, ich mache das alles selber, ich brauche keinen Dienstleister, aber wenn man auch kontinuierlich wachsen möchte und wie Sie gerade gesagt haben, auch nur bestimmte Kompetenzen an MitarbeiterInnen im Unternehmen hat, kann man natürlich auch sagen, okay, wir können uns dann auf weitere Bereiche spezialisieren und ich muss nicht so viel in meinem Unternehmen freistellen, um eben den ganzen Logistikpart zu machen. Also strategisch gesehen macht das dann wahrscheinlich doch schon mehr Sinn.
Ja, das ist richtig. Das ist halt eine Strategiefrage und es geht auch nicht nur um Ressourcen dabei. Wie viel Zeit habe ich, um mich um etwas zu kümmern? Es geht auch um Geld. Ja, wenn ich das Lager selber betreibe, muss ich investieren. Ich muss vielleicht ein Lager bauen, mieten oder sonst wie muss sehr viel in Lagertechnik investieren, in Systeme. Das ist dann mal schnell sechsstellig, auch bei kleineren Betrieben. Und das hält der Dienstleister natürlich schon vor und verbietet es quasi mit.
Herr Kersting, ab welcher Projektgröße lohnt es sich denn eigentlich, einen Logistikdienstleister zu engagieren? Kann man das so pauschalisieren? Geht das?
Ja, das ist, man kann es nicht ganz pauschalisieren, aber so aus dem täglichen Leben, wir bekommen ja viele 100 Anfragen und ich habe schon sehr viele Gespräche geführt zu dem Thema, stellt sich immer wieder raus, dass dieser Bereich so bei einigen 100 Paketen, die versandt werden, im Monat ist. Und es gibt natürlich auch dann Dienstleister, die nur große Projekte übernehmen, sehr große man muss halt den richtigen dann finden für so eine kleinere Projektgröße. Ja, kleine Unternehmen übernehmen solche Aufgaben vielleicht, sind dann aber nicht mehr skalierfähig, wenn man dann weiter wachsen möchte. Ja, und mittelgroße, mittelständische Unternehmen, die sind dann meistens so groß, dass sie einen professionellen Service leisten können und auch interessiert sind, dann an kleinen, mit kleineren zu starten und dann mit denen gemeinsam zu wachsen und die gemeinsam nach oben zu bringen.
Wenn ich mich jetzt als Unternehmen dazu entscheide, einen externen Dienstleister zu beauftragen, worauf muss ich achten? Gibt es da so bestimmte Punkte, die wichtig sind?
Ja, da das ja eine wichtige Entscheidung ist, sollte man das auch genau prüfen, mit wem man sich da bindet. Solche Geschäftsverbindungen halten meistens dann für viele Jahre. Und es geht ein wichtiger Punkt ist, dass es um Zuverlässigkeit geht. So, der Preis steht oft in Verhandlungen im Vordergrund, aber ich glaube eigentlich, dass es noch wichtiger für Unternehmen ist, die Zuverlässigkeit zu prüfen. Das kann ich zum Beispiel dadurch tun, indem ich mal auf die Referenzen dieses Unternehmens schaue. Mit welchen Artikeln haben die zu tun? Mit wie vielen Unternehmen arbeiten überhaupt zusammen im Bereich E-Commerce? Vielleicht rufe ich auch mal einen an und frage mal, wie läuft's denn da? Ich möchte mit denen auch eine Partnerschaft starten. Das ist also auf jeden Fall möglich und man kann dann so einen Eindruck bekommen. Ein weiterer wichtiger Punkt sind natürlich IT-Dinge. In allen Anbahnungsgesprächen ist man ganz schnell beim Thema IT. Da geht es immer um Schnittstellen oder um Implementierung von Online-Shops auch. Was aber sehr selten hinterfragt wird in solchen Gesprächen ist, wie sicher ist die Technik? Ja, man sollte einfach vielleicht mal fragen, wie viele Tage braucht ihr oder wie viele Stunden braucht ihr, um wieder die Systeme hochzufahren, wenn die mal down waren? Wann kann ich wieder liefern? Ja, ich spreche da bewusst von Tagen. Ich habe mich gerade zwar versprochen, aber es gibt auch wirklich Fälle, die mir bekannt sind, wo dann Online-Shops 2 Wochen nicht liefern konnten, weil die Systeme nicht mehr hochgefahren werden konnten. Ganz wichtiger Punkt.
Das ist dramatisch dann.
Das ist dramatisch. Das kostet richtig Geld. Das kostet Kunden für immer. Also sollte nicht passieren. Das ist deswegen ein wichtiger Punkt. Kann man hinterfragen in Anbahnungsgesprächen. Die Chemie muss natürlich auch stimmen. Wenn man mit so einem Unternehmen zusammenarbeitet, muss es irgendwie passen. Deswegen empfehle ich auf jeden Fall dann, einen Kandidaten auch zu besuchen, sich einen Eindruck zu verschaffen, wie sieht das aus im Lager, ist das alles ordentlich, umso mehr logistischen Hintergrund ich habe, umso besser kann ich das abschätzen, wie ordentlich das geht, aber auch so kann man da schon viel erkennen, ob die schwarze berühmte Schicht auf den Luxusartikeln ist oder nicht, beispielsweise Sauberkeit, wichtiges Thema. Und ich lerne auch andere Leute kennen, vielleicht auch welche vom Operations-Team, mit denen ich hinterher Tag für Tag zu tun habe und bekomme dadurch ein Bauchgefühl auch mehr für die Sache. Ja. Und letzter Punkt, der Preis, natürlich auch nicht unwichtig. Die Preisstruktur muss irgendwie zum Projekt natürlich passen, was ich da habe. Tipp, den ich da geben könnte, ist, dass man die Services hinter den angebotenen Preisen genau hinterfragt. Ja, ich nenne ein kurzes Beispiel, ein Preis für einen Wareneingangsprozess kann gleich sein im Angebot, kann aber im Endeffekt doch sein, weil in dem einen mehr Services enthalten sind, beispielsweise innerbetrieblicher Transport. Dann steht beim Wareneingang jeweils 10 Euro, den Preis gibt es nicht. Bei dem anderen kommen aber vielleicht auch 2,50 Euro innerbetriebliche Transporte dazu. Und das ist dann eine Kunst, das rauszufinden. Ich möchte nicht immer in der Haut stecken, dann die Angebote zu vergleichen. Das ist schwierig manchmal.
Wenn wir jetzt schon über finanzielle Themen sprechen oder da gelandet sind, muss natürlich auch meine Frage folgen, mit welchen Kosten muss ich denn rechnen, wenn ich einen Dienstleister beauftrage?
Ja, also grundsätzlich muss man verstehen, dass ein Dienstleister alles berechnet, was er auch tut. Die berechnen einmal die Arbeitsstunden, die auf das Projekt gehen, aller der Mitarbeiter, die da beteiligt sind und vermieten im Grunde genommen ihre Flächen für Lagerung. Und man bekommt dann, wenn man mehrere Angebote reinholt, mehr oder weniger transparente und aufgeschlüsselte Angebote, wo alle Leistungen irgendwo enthalten sind. Entweder einzeln für die Kundenbetreuung, für IT-Leistungen, für Wareneingang, für Lagerung, für Pick und Pack, für Shippingkosten und so weiter. Das geht von solchen transparenten Angeboten bis ganz pauschalen Angeboten, wo vielleicht nur ein Preis für ein Paket genannt ist. Aber das wird halt alles berechnet. Als Beispiel könnte ich mal einen Durchschnittspreis nennen für ein Projekt, beispielsweise aus der Kosmetikindustrie, Kosmetikunternehmen, was nur 10 Artikel hat, alles kleine Sachen, die nur wenig Lagerraum benötigen, die zum Beispiel 10.000 Orders haben, wo aber jede Order nur aus einem Teil besteht und die so gut wie keine Retouren haben, wie das in der Branche oft üblich ist. In so einem Fall könnte man bei einem Durchschnittspreis pro Paket von unter 3 Euro landen.
So, dann habe ich noch eine letzte Frage an Sie als Experte. Was können Sie denn Online-Händlern bezüglich der Auswahl des Fulfillment-Centers denn zusammenfassend raten? Was sind so die wichtigsten Punkte?
Ja, einige Tipps könnte ich geben. Und zwar sollte man sein Geschäft meiner Meinung nach erstmal auch auf Skalierfähigkeit überprüfen, ehe man gedenkt, das Fulfillment auszulagern. Ja, in vielen Fällen stellt sich raus in Anbahnungsgesprächen, dass dann, wenn der Geschäftsinhaber beispielsweise selber seine Pakete bisher gepackt hat und diese Stunden eigentlich nicht gerechnet hat, dass das dann vielleicht zu teuer ist, einen Dienstleister zu nehmen, weil der normale Stundensätze berechnet. Ja, dann bricht das Geschäftsmodell zusammen. Kann man aber klären, sollte man für sich vorher klären. Dann würde ich alle Anforderungen, die ich im Projekt habe, mit den logistischen Kennzahlen einmal möglichst aufführen, wenn ich anfrage, damit derjenige direkt weiß, um welche Projektgröße es geht, was für spezielle Anforderungen es gibt für die Artikel, um was für Artikel es geht und so weiter, inklusive den kompletten Kontaktdaten seines Unternehmens. Wenn man so eine Anfrage verschickt, dann wird man auch schnell und auch vernünftige Antworten bekommen. Im täglichen Leben gibt es auch so Einzeiler, was kostet Ihr Fulfillment mit einer kryptischen Gmail-Adresse. Da, wenn da ganz viel zu tun ist, kann man dann sowas nicht immer beantworten, ganz ehrlich. Ja, dann guckt man sich an, wie passt das Unternehmen zu mir. Ich besuche, das haben wir vorher schon drüber gesprochen, kriege da ein Bauchgefühl drüber. Muss natürlich die Preise mal genau hinterfragen und sich vielleicht mal monatliche Budgets ausrechnen lassen. Ein Case, der auf einen selber zutrifft. Wenn das alles passt, kann man sich noch die Verträge anschauen, einmal wie die sind, wie wird das da geregelt mit den Laufzeiten, was mit Datenschutzsachen, was sind alles für Anlagen, für Verträge. Ja, und wenn das auch alles in Ordnung ist, kann man noch die Termine checken, ob die stimmen. Ich möchte, wenn ich bis dann und dann starten möchte, dann muss der Dienstleister auch in der Lage sein, dann starten zu können. Die drehen ja nicht mit dem Däumchen und warten, dass jemand kommt. Die haben in der Regel immer gut zu tun, im Moment sowieso alle. Und ja, wenn man die Termine auch unter einen Hut kriegt, dann kann man eigentlich die Zusage geben und das Kick-Off-Meeting vereinbaren.
Okay. Und wie lange dauert das so pauschal von dem ersten Kontaktgespräch, bis man dann letztendlich auch zusammenarbeitet mit der ganzen Vorbereitung, mit der ganzen Konzeption?
Mhm. Also die Anbahnungsphase, die kann von ein paar Wochen bis anderthalb Jahre gehen. So, aber ich sag mal, ab dem Moment, wo derjenige sich entscheidet, mit dem Dienstleister zusammenzuarbeiten, ab da werden es ein paar Wochen sein. Das kommt immer an aufs Projekt, wie aufwendige IT-Dinge umgesetzt werden müssen oder wie gerade die Ressourcen und Kapazitäten frei sind. Aber ich sage jetzt mal, 6 bis 8 Wochen sollte man rechnen bis zum Versand des ersten Paketes.
Aber gut, das ist überschaubar. Herr Kästing, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren und uns in Ihren Bereich ein klein wenig eingeführt haben. Dankeschön.
Ja, vielen Dank auch.